Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Er geht rein, schiesst 8 Mal mit dem Revolver und 4 Leute sind tot. Ein kaltblütiger Amoklauf in Zürich. Oder doch eine Tat, die man irgendwo durch verstehen kann? Den ganzen Fall von 1986 und die Hintergründe dieser Tat erzählen wir in der aktuellen Podcast-Folge.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Wir sind Shirin Locher.
Und Tanja Leibacher. Und das ist lebenslänglich der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast einmal ein bisschen lockerer miteinander reden oder einmal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
Wir haben heute 2 mega geile Nachrichten. Und das erste ist, wir sind für den Publikumspreis vom Swiss Podcast Award nominiert. In den ersten 20 sind wir. Und wir können jetzt für uns voten.
Ihr findet den Link zum für uns zu voten in unserer Folgenbeschreibung. Und wir würden uns natürlich über jedes Vote mega freuen. Man kann, glaube ich, einmal pro Gerät abstimmen oder mehrfach für uns zu voten. Und zwar, indem wir einfach mehrere Server oder Explorer braucht. Ja, ich glaube, unsere Konkurrenz bei dem Podcast Award ist riesig.
Mm-hmm.
Aber irgendwie wollen wir ein bisschen beweisen, dass wir die geilste Community haben, die am besten für uns abstimmt. Das schaffen wir irgendwie.
Ja, es ist schon rechte Konkurrenz in dem Pod von diesen 20 Podcasts, aber trotzdem mega cool, dass wir dabei sind. Und ja, dann ganz fleissig voten bitte. Ja. Und dann haben wir noch eine zweite News, und zwar freut es dir eigentlich fast mehr wie der Podcast Award, wo wir nominiert sind. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir an dem schon ewig am Arbeiten sind, gefühlt. Also eigentlich seit dem Herbst, wo wir einen Ausflug gemacht haben auf eine Alp. Ich weiss nicht, vielleicht erinnert sich ein paar noch. Wir haben dort auch viele Insta-Stories gemacht und auch auf der Alp einen Podcast aufgenommen. Und dort haben wir natürlich auch ganz viel geplant und aufgeleist und Ideen gesammelt, was wir alles machen in Zukunft.
Und wir freuen uns auf den, wenn, ich weiss, das sagen immer so Influencer, so, wir sind etwas am Planen, wir sagen noch nicht was.
Ja.
Aber ich möchte das eigentlich nicht sagen, aber wir sind etwas am Planen und sagen noch nicht was.
Genau, jetzt hast du es gleich gesagt.
Ja, und jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir können euch endlich sagen, was es ist. Cherin und ich haben seit dem September in der Alp oben gearbeitet, wo wir jetzt gerade beide anhaben. Und zwar haben wir unser eigenes T-Shirt gemacht, also unser eigenes lebenslänglich Merch, wo ihr ab dem Montag, also morgen, wenn die Folge rauskommt, könnt bei uns auf unserer Webseite bestellen. Und ja, wir freuen uns, wenn ganz, ganz viele in Zukunft mit dem Merch mal laufen. Wir haben eine scheisse hohe Freude dran.
Ja, voll. Und vor allem ist es auch mega, mega wichtig, dass der Ganze langlebig und hochwertig ist und natürlich nachhaltig ist und in der Schweiz hergestellt wird. Darum haben wir uns dann für Verstein entschieden, eine Firma von Aarau, die T-Shirt bestickt, bedruckt, was auch immer. Und es war mega unkompliziert mit ihnen, das war echt cool. Wir haben uns dann für eine Bestickung entschieden, weil das halt auch mega lang hebt und nicht wüst wird und so.
Und wir müssen auch wirklich sagen, also das T-Shirt, ich weiss, das ist Werbung für unser eigenes T-Shirt, aber es fühlt sich so toll an. Es ist der perfekte Stoff. Er ist so leicht fein. Also nicht so rauchen T-Shirt-Stoff, sondern so mega feine. Es ist nicht ein mega dickes, aber auch nicht so ein dünn billiges T-Shirt, sondern so eigentlich wirklich perfekt. Und ja, ich glaube, wir feiern es einfach böse.
Ja, und es ist ein bisschen oversized und es ist einfach ein geiles Design. Und da noch ein kleines Shoutout an unsere Kollegin Simona, die uns da designt hat, gezeichnet hat. Und es ist einfach so cool geworden. Ihr müsst es dann unbedingt anschauen auf Insta oder auf unserer Webseite. Und wenn es euch gefällt, gerne auch bestellen. wir uns mega, mega fest freuen.
Genau, für uns ist es auch so ein bisschen, wir haben wie so überlegt, was wollen wir machen, damit wir vielleicht endlich auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, mit dem Podcast ein bisschen Geld verdienen oder so. Und versteht das nicht falsch, wir machen die T-Shirts überhaupt nicht, um jetzt gross, da uns das grosse Geld verdienen, sondern eigentlich mehr, weil wir einfach mega Freude daran haben, dass wir Merch produzieren können.
Mhm.
Und trotzdem ist es halt irgendwie eine kleine Einnahmequelle, so ein kleiner Gewinn dann auch halt so mit für Podcast. Darum würde es uns mega freuen, wenn ihr uns auch dadurch ein bisschen unterstützen würdet. Für weitere geile Sachen, die wir nachher in der Zukunft machen können.
Genau. Auf jeden Fall, schaut doch am besten T-Shirts selber an und dann freuen wir uns mega fest, wenn da ein paar Bestellungen reinkommen.
Für die, die zu uns an Live-Event kommen, wir werden sicher auch T-Shirts mitnehmen. Ihr könnt also auch dann dort eure Shirts posten nach dem Live-Podcast und so. Ich darf das sonst zu uns kommen und ein bisschen schnurren. Aber wir haben sicher T-Shirts dann dabei und ihr könnt sie dann auch dort live anschauen und live posten etc. Und dann würde ich sagen, hätten wir das Thema Merch?
Also, dann starten wir mit dem Fall. Am 16. April 1986 steht ein Mann am Morgen um 6 Uhr auf. Er ist eigentlich kein Frühaufsteher, aber in seinem Job ist das zum Standard geworden, dass er so früh auf muss. Seit er seinen aktuellen Job hat, arbeitet er nämlich fast 90 Stunden pro Woche und macht so etliche Überstunden. Er arbeitet häufig bis am Abend spät und fängt am Morgen schon wieder mega früh an. Heute Morgen liegt er noch ein bisschen länger im Bett wie gewöhnlich. Da will er noch die Wärme unter der Decke, die ihn umhüllt, ein bisschen geniessen. Noch ein letztes Mal. Heute ist nämlich der Tag der Abrechnung. Heute ist das letzte Mal, wo er aufsteht. Das steht fest für ihn. Irgendwann rafft er sich dann auf, quält sich aus dem Bett und stellt das grelle Licht an. Er sitzt am Schreibtisch, schreibt sein Testament und unterschreibt zunderst mit seinem Namen und der Unterschrift. Die zwei folgenden Namen habe ich geändert. Seine Freundin Johanna erbt die ganze Wohnungseinrichtung. Seine Ehefrau Gabrielle, also zumindest ist sie auf dem Papier noch seine Ehefrau, die kommt den ganzen Rest über. Dann putzt er im Badzimmer normal Zähne und macht sich fertig für den Tag. Als er ready ist, packt er noch seinen Aktenkoffer. Dort kommt sein Revolver rein. Die Patronen für den Revolver packt er lose in seine Jackentasche von seinem dunkelblauen Jackett. Etwa am 7. verlässt er zum letzten Mal seine Wohnung. Er läuft ins Büro, wo auf der anderen Strassenseite von seiner Wohnung in einem grossen Haus ist. Jetzt ist er wild entschlossen, seinen Plan heute durchzuziehen. Heute macht er Schluss mit all denen, die ihn kaputt machen. Im Büro, also im Schreibtisch, schreibt er den neuen Abschiedsbrief an seinen Stellvertreter, den Alfred Küderli. Zuerst legt er den Brief in einen Korb, wo normalerweise die Post zum Verschicken drin ist. Das ist ihm dann aber zu riskant. Darum legt er den Brief in einen Schrank mit ganz vielen Dokumenten. So wird der Brief früher oder später gefunden, aber erst, wenn alles vorbei ist. Nachdem er den Brief fertig geschrieben hat, geht er ins Café, wo wieder auf der anderen Strassenseite ist wie sein Büro, also wieder im gleichen Haus, wo seine Wohnung ist. Im Café vis-à-vis, also das ist der Name, sitzt er dann kurz vor dem 7. an den Tisch und starrt ins Leere. Dort genießt er dann seinen Kaffee, weil er weiss, dass das sein letzter sein wird. Dann schaut er nach einer Weile auf die Uhr und sieht, dass es 7:45 ist. Er muss sich langsam auf den Weg machen. Noch einen letzten tiefen Atemzug, der nach frischen Gipfeli und Kaffee schmeckt. Dann verabschiedet er sich von der Kellnerin, mega lang und ausschweifend. Sie findet das recht verwirrend und sagt zu ihm noch, machen Sie nichts Dummes um Gottes Willen. Aber bevor sie mehr fragen oder noch tiefer darüber reden, steht er schon vor der Tür vom Kaffee auf der belebten Strasse aussen. Er geht wieder in sein Büro, wie immer, mit seinem Aktenkoffer. Kurze Zeit später kommt er aber wieder aus der grossen Eingangstür raus. Er wird nämlich seinen silbrigen Honda gerade neben der Tür parkieren und macht das auch. Wenn sein Plan aus irgendeinem Grund schief gehen oder scheitern, dann müsste er flüchten und so könnte er dann gerade in sein Auto gumpen. Nach dem Umparkieren wird er schon im Büro von seinem Stellvertreter, Alfred Küderli, erwartet. Der Mann sagt am Alfred aber, dass die morgige Besprechung heute nicht nötig sei. Er fühlt sich komisch, weil er heute Morgen ja gerade noch einen Abschiedsbrief verfasst hat an Alfred und der weiss nichts davon. Am 8:30 kommt dann der Sekretär Mioset ins Büro mit der Post. Der Mann sagt, es sei etwas passiert und darum habe er anders zu tun und könne die Post nicht durchschauen. Dazu fügt er noch, gegen ihn, also den Mioset, liege kein belastendes Material vor. Der Sekretär ist sichtlich verwirrt, weil er aus dieser Aussage nicht schlau wird. Er sagt, er komme nicht daraus. Der Mann sagt, er müsse das auch nicht verstehen und lächelt den Sekretär an. In Wahrheit ist nämlich eigentlich gar nichts passiert. Er hat einfach irgendeine Ausrede gesucht, um nicht jetzt noch die Briefe durchzulesen. 5 Minuten später ist der Mann dann im Kopierraum. Dort läuft er auf und ab und murmelt Selbstgespräche vor sich an. Der Revolver hat er vorher auf dem Aktenkoffer in die Tasche von seinem dunkelblauen Jackett gepackt. Dort baumelt er jetzt hin und her, während der Mann auch hin und her läuft. Am 8:37 gibt er sich dann einen Ruck und geht aus dem Kopierraum raus. Ohne zu zögern läuft er direkt zum Büro 122 im ersten Stock. Da ist das Büro vom Kreisarchitekt Max Fischer. Wortlos macht er die Tür auf, greift wie ein Roboter in seine Tasche vom Jackett, zieht seinen Revolver raus und richtet den Lauf der Pistole auf den Kopf von Max. Bevor der Max richtig realisiert, was da los ist, drückt der Mann auf den Abzug. Ein ohrenbetäubender Knall hallt durchs ganze Gebäude. Der Max sackt direkt auf seinem Schreibtisch zusammen und ist sofort tot. Der Mann ist unterdessen schon auf dem Weg zu seinem zweiten Opfer, dem Kreisarchitekt Herbert Nick. Auch ihn richtet der Mann, bevor er es realisieren kann, mit einem gezielten Kopfschuss hin. Dann versteckt er die Pistole wieder in seiner Tasche und geht zum Lift. Er fährt den 4. Stock rauf, zum Büro vom Jurist Stefan Gabi. Bei ihm im Büro spielt er das Gleiche nochmal durch und auch der Stefan bricht leblos zusammen. Dann sucht der Mann im gleichen Stock noch das Büro vom Jurist Karl Matthias Dockweiler. Bei ihm muss er den Abzug zweimal betätigen, bevor der Karl Matthias tot ist. Nach dem Schuss muss er seinen Revolver nachladen, weil nur 5 Schüsse Platz haben. Er steht hinter einer Säule und holt seine Patronen aus der Tasche. Gerade wo er den Revolver wieder geladen hat, sieht er den Zentralsekretär Beat Nann, der auf ihn zukommt. Der Mann springt mit gezückten Waffen hinter der Säule führen. Der Beat verschreckt mega, als er plötzlich in den Lauf einer Pistole schaut. Der Mann sagt, sorry, es geht nicht anders. Und der Beat erkennt, in welcher Gefahr er gerade ist. Der Beat stürzt auf den Mann drauf, in der Hoffnung, dass er so nicht mehr schiessen kann. Es lösen sich aber gleich 2 Schüsse. Die eine Patrone bohrt sich in den Bauch des Beat, die andere direkt in die Lunge. Der Beat ist kurz vor dem Zusammenstürzen, probiert sich aber noch aufrecht zu halten und in Sicherheit zu bringen. Er kann fast nicht mehr schnaufen und keucht nur noch. Der Mann schiesst noch ein drittes Mal auf ihn. Dann sackt er zusammen und fällt an den Boden runter. Die Kugel hat ihn in die Schulter getroffen. Unbeschreibliche Schmerzen durchzucken seinen Körper und er wird bewusstlos. Etwa am 9 Uhr verlässt der Mann ein fluchtartiges Gebäude durch den Haupteingang. Er geht zu seinem silbrigen Honda, wo er extra dort neben der Tür parkiert hat, überlegt ihn aber kurz und lässt den Wagen stehen. Er rennt zum Zürich Hauptbahnhof, der etwa 500 Meter entfernt ist. Dort steigt er in einen Zug Richtung Basel und fährt von dort bis auf Bern. In Bern steigt er dann in einen Zug Richtung Dijon ein, das ist eine Stadt in Frankreich. In einer kleinen französischen Stadt ist dann seine Fahrt fertig. Er nimmt sich ein Zimmer im Motel de Bretonnière. Nach 4 Tagen muss er aber auch dort wieder schnell weg, weil ein Hotelangestellte, der eigentlich sein Zimmer putzen wollte, seinen Revolver gefunden hat. Er hat nämlich den unter seinem Kopfkissen einfach versteckt und denkt, es sieht niemand.
Wenn ich würde einen Revolver unter dem Kopfkissen verstecken, hätte ich immer Angst, dass der sich abgeht und mir in die Grind schiesst. Ich weiss nicht warum, aber ich könnte das niemals machen. Ich könnte auch nicht einen Revolver so in ein Halfter rein tun, wo man so die Hose hat. Weil ich einfach Angst habe, dass ich mir den ins Bein schiessen würde. Aber der sich ist ja gesichert, von dem her passiert ja nichts. Aber trotzdem, ich könnte glaube nicht schlafen.
Ja, also ich will auch nicht unbedingt auf einem Kissen schlafen, wo ein Revolver drunter ist. Ganz ehrlich, aber ja. Auf jeden Fall hat sich er dann herausgestellt, dass das nicht das beste Versteck ist und darum flüchtet er dann von seinem Motel. Im Dorf Saint-Loup de la Salle findet er den Unterschlupf. Er checkt in der Pension La Terrasse ein. Dort war er früher schon manchmal in der Sommerferie. Von seinem Zimmer aus schreibt er dann seiner Freundin, der Johanna, einen Brief. Er redet in dem Brief von Selbstmordgedanken. Am Morgen vom 16. April ist er ja noch felsenfest davon überzeugt, dass er nach der Tat auch sein Leben beenden will. Jetzt im Brief zögert er aber. Sterben sei doch nicht so einfach, wie er sich gedacht hat. Zumindest nicht, wenn man es selber machen will. Währenddessen in der Schweiz. Nachdem er geflüchtet ist, steht in der Schweiz mit fetten Buchstaben in gefühlt allen Zeitungen gesucht. Wegen vierfacher Tötung und Tötungsversuch. Der Beat Nann, der 3 Kugeln abbekommen hat, hat nämlich den Amoklauf als einziger schwer verletzt überlebt. Unter dem Titel sind 2 schwarz-weisse Fötterli. Der Mann schaut einem freundlich entgegen. Er hat graue Löckli und einen Anzug an. Auf dem einen Bild hat er eine Brille und auf dem anderen nicht. Und darunter steht sein Name, Günther Canun. Am 13. September 1941 geboren und er sei Architekt und Chef der Baupolizei. Es steht, dass er etwa 1,85 gross ist, von mittlerer Statur, graumelierte Haare hege, ein Brillenträger ist, Schweizerdeutsch redet, aber mit österreichischem Akzent. Die Zeitung weist aber auch darauf hin, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man ihm begegnet, weil der Günther mit einem Revolver bewaffnet ist. Dazu wird eine Belohnung von 10'000 Franken ausgesetzt, für Hinweise, die zu der Festnahme von Günther führen. Die Nachricht, dass 4 Amtsmitarbeiter von ihrem Vorgesetzten umgebracht worden sind, verbreitet sich in der Schweiz wie am Lauffeuer. Und wie man sich auch schon vorstellen kann, löst es dann riesige Diskussionen aus. In den meisten Schweizer Kantonen gilt die Tat als schrecklich, grausam und kaltblütig. Aber vor allem in Zürich stößt Canun auf viel Zuspruch und Unterstützung. Es gibt immer mehr Leute, die anonyme Leserbriefe schreiben. Einer schreibt zum Beispiel, endlich habe ich mal jemand richtig aufgeräumt. Ein anderer schreibt, er sei selber schon nahe dran zum Schiessen und hofft, dass jetzt nach dieser Tat sein eigener Chef gewarnt sei. Oder nochmal ein anderer schreibt, er würde eigentlich jeden Morgen gerne mit einer Pistole durchs Büro rennen. Und auf einem Mord mitten in Zürich sprayt jemand auch noch ein Graffiti an, wo steht, der Canun hat recht. Wieso ein paar Leute in Zürich so mit ihm sympathisieren, schauen wir dann nachher genauer an. Jetzt gehen wir aber nochmal ins kleine Dörfli auf Frankreich, wo der Günther Canun aktuell ist. Nach 3 Wochen in Frankreich donnert es am Morgen vom 7. Mai plötzlich am Günther seiner Tür. Polizisten verschaffen sich Zutritt zu seinem Zimmer und brüllen ihn von allen Seiten in verschiedenen Sprachen an. Er versteht eigentlich nichts, aber checkt trotzdem, was er machen muss. Nämlich Hände hoch. Genau das macht er auch und lässt sich dann in die Knie sinken. Ein Augenblick später klickt die Handschellen und er wird abgeführt. Er entschuldigt sich bei der verdatterten Wirtin von der Residenz für die Umstände. Der Günther hat eigentlich erwartet, dass er früher oder später gefasst wird und ist jetzt erleichtert. Er hat sich ja zum Beispiel auch nicht einmal die Mühe gemacht, um irgendwelche Spuren zu verwischen. Die entscheidenden Hinweise, die dann zu seiner Verhaftung geführt haben, sind zuerst mal Zeugenaussagen, dann der Brief, den er von der Pension aus der Johanna geschickt hat und eine Visitenkarte vom Hotel, wo er in Zürich seiner Wohnung gelassen hat. Zurück in der Schweiz muss sich der Günther Canun am 28. Februar 1988 vor dem Obergericht in Zürich verantworten. Der Staatsanwalt plädiert auf Mord und lebenslängliches Zuchthaus. Er sieht die Tat als Hinrichtung, die er geplant hat. Der Verteidiger verlangt eine Strafe von unter 10 Jahren. Für ihn hat der Günther in einer extremen Ausnahmesituation gehandelt. Das Gericht anerkennt eine Extremsituation, die er drin gesteckt hat, und eine seelische Zwangslage, die unter anderem von den Opfern mitverantwortet worden ist. Inwiefern die Opfer mitverantwortlich, in Anführungs- und Schlusszeichen, sind, also was sie gemacht haben, dass der Günther so ausgetickt ist, auf das gehe ich dann später noch etwas neuer ein. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen kritisch, wenn ein Gericht sagt, die Opfer sind irgendwie mitverantwortlich. Logisch können Opfer auch blöd tun oder irgendwas dazu beitragen, aber schlussendlich ist immer der Täter die Schuld. Er wird schlussendlich wegen vierfacher vorsätzlicher Tötung zu 17 Jahren Haft verurteilt. Aber nicht wegen Mord. Die Staatsanwaltschaft leitet Revision ein und verlangt eine Verurteilung wegen Mord. 1990 wird die Strafe dann von den Oberrichtern auf 20 Jahre erhöht, aber die Verurteilung bleibt noch wegen vorsätzlicher Tötung. Als Entschädigung für die Opferfamilien zahlt die Regierung den Familien je 25'000 Franken. Die findet da aber zu wenig und fangen einen Rechtsstreit an. Nach einer Weile gibt es dann die Einigung, dass die Witwen je 100'000 Franken bekommen und die Kinder dazu noch je 20'000. Namen von den Opfern Max Fischer, Herbert Nick, Stefan Gabi und Karl Matthias Dockwiller. Und ihnen sein Geburtsdatum wird in eine Messingplatte eingraviert. Und mit dem Satz «In Gedenken an die Opfer vom 16. April 1986 im Bauamt aufgehängt». Aber wieso hat der Günter Canun die Tat überhaupt begangen? Damit wir das ein besser verstehen, gehen wir mal zurück in seine Kindheit. Der Günther wächst zu Österreich, genauer gesagt zu Wien auf. Darum ist auf dem Fahndungsplakat auch gestanden, er redet Schweizerdeutsch, aber mit österreichischem Akzent. Sein Vater ist Soldat und muss im Zweiten Weltkrieg an die Front. Der Günther Canun ist 1941 geboren und der Vater wird noch im Verlauf des Krieges, also spätestens bis 1945 im Krieg, erschossen. Darum hat er eigentlich seinen Vater nicht wirklich gekannt und seine Mutter ist seine einzige Erziehungsperson. Sie schickt ihn dann aber in ein jesuitisches Internat, damit sie sich selber entlasten kann. Das ist irgendein Internat, das etwas mit Religionen zu tun hat. Ich weiss nicht genau, was für Religion das ist, aber das ist auch nicht so wichtig. Der Günther sagt später aus, dass er dort sich geistig mega gefördert gefunden hat, also es war mega positiv auf seine geistige Entwicklung und negativ war es nur, dass sehr ein männliches Patriarchat ausgelebt worden ist. Nach dem Internat und der Schule studierte Günther dann in der Schweiz Architektur. Dort lernte er eine hübsche Frau kennen. Ein paar Jahre später heiraten die beiden. Nachdem er das Studium fertig hat, eröffnet er in Bern ein Architekturbüro, wo dann aber sehr schlecht läuft. Auch in seiner Ehe mit der Gabi läuft nicht alles gut. Kurz nach der Hochzeit trennen sie sich dann wieder. Aber auf dem Papier bleiben sie noch eine Weile verheiratet. Der Günther ist gerade auch allgemein recht verloren in seinem Leben, weil alles scheitert, was er so auf die Beine gestellt hat. Am Abend geht er dann in den Ausgang tanzen und verliebt sich dort in eine neue Frau. In die Johanna. Sie verbringen mega viel Zeit zusammen und suchen dann auch zusammen. Johanna hat aber eigentlich schon einen Ehemann. Darum funktioniert auch die Beziehung von Günther und ihre nicht so richtig. 3 Jahre vor der Tat, also 1982, kauft sich dann der Günther einen Revolver. Er sagt später, dass er den gekauft hat, weil er sich vom gewalttätigen Mann von der Johanna hat wollen schützen. Das ist die gleiche Pistole, die er später dann auch für den Amoklauf braucht. 1984 ist die Stadt Zürich mitten in einem Bauboom. Viele Wohnhäuser und Kleinbetriebe in der Innenstadt werden abgerissen und die Leute müssen umziehen. Dafür gibt es dort immer mehr Bürogebäude und Einkaufszentren. In der Innenstadt gibt es dazu ein mega festes Verkehrsproblem, weil es so viele Baustellen gibt. Und bei vielen Bauprojekten braucht es auch noch irgendwelche Ausnahmebewilligungen und so weiter. Es geht bei diesen ganzen Änderungen vor allem um wirtschaftliche Interessen und um ganz viel Geld. Darum liegt auch ein extremer Druck auf den Leuten, die Zeugs in dieser Branche bestimmen und organisieren müssen. Fürs Organisatorische und eben um die Sachen alle bestimmen, gibt es die Baupolizei. Die Baupolizei ist eigentlich die Instanz, wo immer, wenn etwas Neues gebaut wird, entscheidet, ob die richtigen Vorschriften eingehalten werden, sie überwachen das Bauverfahren und ob die richtigen Standards eingehalten werden. Also ein banales Beispiel, wenn ein Haus gebaut wird, neben einem anderen Haus zum Beispiel, ob der Abstand von diesen beiden Häusern genug weit ist und so Sachen. Und genau dieser Job ist in Zürich in dieser Zeit mega wichtig, weil so viel Zeugs neu gebaut wird. Der damalige Chef ist mit seiner Stelle dann aber mega überlastet. Ihm geht es gesundheitlich immer schlechter und gibt seine Position auf. Und in der gleichen Zeit, seit 1982, hat der Stadtrat Hugo Farner auch noch bestimmt, dass nicht mehr Leute in der Baupolizei eingestellt dürfen werden, damit sie bei den Ausgaben sparen können. So werden auch gewisse Stellen, die eigentlich essentiell wären, einfach nicht mehr besetzt. Es herrscht also Personalmangel. Die Stimmung am Arbeitsplatz wird immer aufgeheizter, alle sind gestresst und gereizt. Die freie Chefposition muss aber natürlich wieder besetzt werden und der Stadtrat Hugo Farner darf da bestimmen. Er stellt dann den Günther Canun ein. Zu dem Zeitpunkt, wo der Günther Canun zum Chef der Zürcher Baupolizei ernannt wird, ist er 43. Er zieht in die Dachgeschosswohnung gegenüber von seinem neuen Arbeitsplatz ein, also gegenüber vom Amtsgebäude. Die Abteilung und der Job ist für ihn ein Lichtblick in seinem Leben, der bis jetzt noch nicht so der Hammer war. Aber eigentlich ist er gar nicht ganz qualifiziert für den Job. Er hat zu wenig juristische Kenntnis und eigentlich auch zu wenig Führungserfahrung. Weil er das Ganze nicht so mega im Griff hat, spitzt sich dann die Situation im Bauamt noch mehr zu. Mega viel Arbeit bleibt einfach liegen, Kontrollarbeiten werden nicht mehr gemacht und mega viele Fristen werden überschritten. So verliert die Bauwirtschaft Millionen von Franken. Der Günther verliert langsam aber sicher den Überblick. In einem Brief an seinen Vorgesetzten beklagt er sich zum Beispiel darüber, dass er mega viel und mega lang muss arbeiten, meistens etwa 86 Stunden pro Woche und normal ist ja eigentlich 40, also er schafft mehr wie doppelt so viel. Er bleibt häufig bis am Abend um 11 Uhr im Büro und steht am Morgen um 6 oder 7 Uhr schon wieder vor Ort. Seine physischen Grenzen sind erreicht und er bräuchte Hilfe in der Administration. Also mehr Leute, die ihm helfen, aber weil sie niemand Neues einstellen, wegen dem Geld, bleibt die ganze Arbeit auf ihm liegen. Sein Leben spielt sich mehrere Jahre nur in 3 Räumen ab. In seiner eigenen Wohnung, in seinem Büro und in seinem Lieblingscafé. Der Job wäre eigentlich ganz sicher nicht nur für eine Person gemacht. Und so kommt er dann irgendwann auch an seine psychischen Grenzen. Am Arbeitsplatz gibt es immer mehr Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Günther und seinen Mitarbeitern. Und der Günther ist meistens allein mit seiner Meinung. Seine Mitarbeiter beschweren sich immer mehr und immer häufiger. Als Massnahme wird dann dem Günther seine Probezeit verlängert. Das macht sie, weil so wäre es einfacher, um ihm zu künden, wenn es sein müsste. Seine Mitarbeiter sagen zum Beispiel, er sei mega kompliziert oder unfähig und inkompetent. Immer mehr wollen, dass er abgesetzt wird und sie einen neuen Chef bekommen. Ein Jahr vor der Tat ist der Günther auf sich allein gestellt. Seine Mitarbeiter haben sich komplett von ihm abgewendet, gehen ihm möglichst aus dem Weg und fragen nur noch das Nötigste. Der Günther schließt sich einmal auch in seinem Büro ein, damit niemand kann kommen, wo hässig auf ihn ist. Auch seine Privatsituation wird immer schwieriger. Mit seiner Freundin der Johanna ist er ja eigentlich zusammengezogen, obwohl sie noch einen Mann hat, aber sie zieht dann auch irgendwann wieder aus und geht wieder zu ihrem Mann und dem Kind zurück. Und die Trennung von der Frau Gabi ist jetzt dann bald auch schriftlich auf Papier festgehalten. Der Günther hat keinen Grund mehr zum Heimgehen, darum ist er noch viel mehr und viel öfter in seinem Büro und arbeitet noch viel mehr wie sonst schon. Im Büro geht es ihm aber auch nicht gut und die Stimmung wird immer schlechter. Ein Mitarbeiter, der später eines der Opfer ist, dem gibt er sogar ein Besuchsverbot in seinem Büro. Am Silvester 1985 kommt der Günther mit einer Familientherapeutin ins Gespräch. Ihm erzählt er all seine Probleme an diesem Abend. Von über 660 Überstunden erzählt er und von schlaflosen Nächten. Er scheint froh zu sein, dass er jemanden gefunden hat, wo noch alles anvertrauen kann. Aber wo wieder der Alltag anfängt, fängt auch wieder der Stress an. Es gibt nur noch einzelne Mitarbeiter, die hinter dem Günther stehen. Zum Beispiel sein Stellvertreter, der Alfred Küderli. Er ist einer der wenigen, die ihn unterstützen beim Arbeiten. Ihm schreibt der Günther vor seiner Tat ja dann auch noch einen Abschiedsbrief. Später erzählte Alfred, dass die anderen Mitarbeiter den Günther wie ein Hund in die Ecke getrieben haben. Also anders gesagt, sie haben ihn gemobbt. Aber trotzdem war das Wort noch nicht erfunden gewesen. Der Günther leidet mittlerweile auch noch an einer Erschöpfungsdepression. 6 Wochen vor der Tat findet in Zürich die Wahlen statt. Und der Hugo Farner, der von der FDP ist, wird nicht mehr als Stadtrat gewählt. Damals gewinnt Ursula Koch von der SP die Wahl und löst ihn ab. Der Hugo Farner hat die Wahlen wahrscheinlich verloren, weil er für eine Finanzkatastrophe zuständig war. Nämlich haben die Zürcher bei einer Abstimmung festgelegt, dass der Umbau vom Zürcher Kongresshaus 40 Millionen Franken kosten darf. Unter der Leitung von Hugo Farner hat es dann aber fast 70 Millionen Franken gekostet, was natürlich nicht dem entspricht, was das Volk abgestimmt hat. Darum ist irgendwie klar, dass er nicht mehr gewählt wird. Der Hugo Fahrner hat ja den Günther damals als Chef bestimmt und jetzt darf aber die neu gewählte Ursula Koch jemand anders bestimmen, wenn sie will. Die Medien in Zürich spekulieren schon, ob echt der Günther bald seinen Job verliert. Erstens wegen der Ursula Koch und zweitens, weil er das Geschäft ja sowieso nicht ganz im Griff hat. Der Günther lebt jetzt in einer Angst um seinen Job. Vielleicht hat Ursula Koch ja wirklich vor, jemand anders in diese Position zu bringen. Er fühlt sich als Mensch und als Fachmann entwertet. Darum nimmt er sich vor, die Sache selber zu lösen. Einen Tag vor der Tat trinkt der Günther eine ganze Flasche Wein. Er trinkt eigentlich nie Alkohol, aber heute hat er eine Ausnahme gemacht. Er hat gerade so viele Sorgen im Kopf. Erstens hat er Angst, seinen Job zu verlieren. Zweitens ist die Ehe von ihm jetzt dann auch auf Papier beendet. Und drittens mobbt ihn seine Arbeitsgespänli. Und als Viertes schafft er viel zu viel und ist psychisch und physisch am Ende. Er ist ständig müde und kämpft, um den Arbeitsberg kleiner zu machen, aber er wird nur grösser und er sieht schon lange nicht mehr drüber. Er trinkt an dem Abend in seiner Wohnung am Tisch noch den letzten Schluck Wein und geniesst, wie sich der Geschmack auf seiner Zunge verbreitet. Der letzte Wein von seinem Leben, denkt er. Sein Plan steht. Morgen werden alle für die Scheiße, die sie ihm antun, zahlen. Es wird schnell gehen, da ist er sich sicher. Ins Gebäude rein, die Sache erledigen und dann sein eigenes Leben auch auslöschen. Etwa um 10 Uhr geht er dann ins Bett. Und wir wissen ja jetzt, dass er den Plan durchgeführt hat. Aber da mit dem Selbstmord hat er nicht durchgezogen. Der Günther hat am Morgen von der Tat gedacht, dass da sein letztes Mal im Bett ist. Darum genießt er es noch. Dass da sein letztes Mal aufstehen ist. Und dass da sein letzter Kaffee ist. Aber so war es nicht gewesen. Für seine Opfer aber schon. Und die konnten es nicht noch ein letztes Mal geniessen.
Ich finde es mega heftig, was Arbeit so kann mit einer Person anstellen. Also ich meine, ich bin selber Workaholic und ich arbeite gern und sehr viel. Aber dass einem das so kaputt machen kann und dass Selbstmord und ein Attentat eigentlich der einzige Ausweg ist, den man sieht, das stelle ich mir wahnsinnig schlimm vor. Also eben, der Typ, der hat so viel geschafft und immer, ja, weiß auch nicht, ich möchte ihn gar nicht in Schutz nehmen oder so, dass er gemacht hat, das ist falsch und das ist eine Straftat. Aber trotzdem finde ich halt irgendwie, dass alles, was vorher passiert ist, hat da niemand gemerkt, wie schlimm es ihm geht. Und man hat ihn wirklich so in das Ding reingetrieben, ein anderer Mensch hat das Burnout und damit ist das Leben auch zerstört eigentlich. Weil man halt einfach völlig am Ende ist. Und ich stelle mir das wahnsinnig schlimm vor, was er durchmachen musste.
Ja, also ich glaube auch, heute würde man dem, was er hatte, sicher sagen Burnout oder wenn nicht noch schlimmer, irgendetwas. Und dann halt noch mit Mobbing in Kombination irgendwie, weil seine Mitarbeiter halt ihn gar nicht geschätzt haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach so eine Kombination, die einfach nicht gut ist. Und darum, eben wegen dem Mobbing, haben eigentlich so die Mitarbeiter eine kleine Mitschuld, wie das Gericht ja eigentlich festgehalten hat. Aber es ist dann auch noch die Frage im Raum gestanden, ob auch die Behörden eine Mitverantwortlichkeit haben an dieser Tat, weil sie ihn eigentlich gar nicht hätten dürfen einstellen, weil er ja eben eigentlich unfähig war für den Job und viel zu grosse Last auf sich hatte und das dann auch zu dieser Tat geführt hat. Es ist aber niemand vor Gericht gekommen oder so oder niemand zur Verantwortung gezogen worden von der Behörde. Und jetzt möchte ich nochmal schnell zurück zu der Frage, wieso dass es so viele Leute hat, die mit dem Günther Canun und seiner Tat einverstanden gewesen sind und dann eben auch Leserbriefe, Zeitungen geschrieben haben und so weiter. Viele haben sich irgendeine innere Art halt einfach mit ihm identifizieren oder eben wie du jetzt gesagt hast, ein bisschen tut er da auch leid. Logisch, er hat etwas Schlimmes gemacht, aber es ist einfach so, die Umstände, man kann es irgendwie nachvollziehen ein bisschen. Und so war es auch bei den Zürcherinnen und Zürchern gewesen, zum Teil. Ein paar haben vielleicht auch einen mega strengen Job, haben auch gerade eine Krise in der Liebe oder sind auch irgendwie psychisch nicht auf der Höhe. Und ich glaube vor allem auch da, dass er mit den Kollegen nicht ganz ausgekommen ist, sie ihn nicht wertschätzt haben und so weiter. Da haben sich viele Leute können identifizieren. Und darum haben dann eben auch viele Leute gedacht, dass er richtig gehandelt hat und endlich einmal aufgeräumt hat.
Ja, ich verstehe die Leute irgendwo, weil eben, wahrscheinlich haben die sich auch in dem Moment schlimm gefühlt oder weiss nicht was. Und trotzdem finde ich, ist doch so etwas niemals die Lösung. Und vor allem, du hast am Anfang gesagt, von einem, der so sagt, so, hey, ja, ich überlege mir auch jeden Tag mit einer Pistole ins Geschäft zu gehen. Oder mein Chef, ich hoffe, er lernt jetzt aus dem, muss ich einfach so sagen, hey, sorry, aber entweder redest du mit deinem Chef, deiner Chefin, und es ändert sich etwas, oder geht für den Deckel, sucht er einen anderen Job. Also, ich meine, klar, heute ist es vielleicht einfacher mit einem neuen Job suchen, weil man mehr Möglichkeiten hat, weil man vielleicht noch etwas machen kann, wo man gelernt, also, oder weil man völlig nochmal eine neue Ausbildung kann anfangen oder was auch immer. Aber dennoch, also,
ja, voll.
Mord ist nie eine Lösung.
Der Günther Canun darf dann im Jahr 2000, also 14 Jahre nach seiner Tat, das Gefängnis wegen guter Führung frühzeitig verloren. In Haft hat der Günther eine Ausbildung zum Gärtner absolviert. Und nach der Haft hat er dann auch einen neuen Namen und eine neue Identität bekommen. Er hat eine Freundin, die Gala heisst, und zieht mit ihr zusammen ins Tessin. Dort fangen sie ein neues Leben an. Zuerst leben sie in Ascona in der Nähe und dann in Losone am Lago Maggiore. Sie geniessen ein unscheinbares Rentnerleben. Am 21. Dezember 2015 joggt eine U16 Fußballmannschaft entlang vom Lago Maggiore. Es nieselt und der Himmel ist grau. Aber die Jugendlichen lassen sich nicht aufhalten. Neben ihnen plätschert der Fluss vor sich hin. Der Blick haben die meisten auf den Boden gerichtet, wo ihre Füße über den steinigen Boden springen. Irgendwann kommt ihnen ein älterer Herr auf dem Velo entgegen. Der Mann hat in der rechten Hand einen Regenschirm und hat darum kein gutes Gleichgewicht auf dem Velo und fährt Schlangenlinie. Je näher der Mann kommt, desto mehr erkennen die Jungen. Es ist ein älterer Mann mit grauen Locken und einer Brille. Und der Mann hat keinen Helm an. Der Weg, wo die Jungs drauf joggen, ist sehr schmal. Sie können nicht so schnell Platz machen und gehen davon aus, dass der Velofahrer schnell anhaltet. Aber er bremset nicht und fährt mitten in die Menge hinein. Er verwischt drei von den Fußballern an den Schultern. Sie können aber noch wegspringen. Dann verliert der Mann das Gleichgewicht ganz und hat keine Kontrolle mehr über sein Velo. Er stürzt schreiend 6 Meter in die steinige Böschung der Matscha ab. Sein Velo kracht auf den Boden und er schlägt mit dem Kopf auf den Felsen. Aus seinem Kopf tropft Blut raus und er bleibt liegen. Recht schnell ist klar, dass er tot ist. Sein Name wird später durch den Totenschein bekannt und öffentlich. Claudio Trentiniglia, früher noch besser bekannt als Günther Canun.
Boah, ich schaue, egal was er gemacht hat oder was jemand gemacht hat, aber so ein Ende wünscht man doch niemandem. Also, ja, weiss nicht, ich würde zum liebsten einen dummen Spruch machen und sagen, Kinder, was lernen wir daraus, Helm anlegen? Aber ich finde das irgendwie mega traurig, weil er hat seine Strafe abgesessen, hat das wahrscheinlich alles eingesehen, hat das wahrscheinlich bereut, was er gemacht hat, als er wieder hat können, klar denken hat, eine Ausbildung zum Gärtner gemacht, einen Beruf, den er wahrscheinlich erfüllt hat, wo er wahrscheinlich noch den Rest von seinem Leben, wo er noch arbeiten musste, noch hat können als Gärtner irgendwie noch etwas machen etc. Ist nachher in das Tessin gezogen, hat noch eine neue Frau kennengelernt, dass man ihm mega mag gönnen. Und dann so etwas, das ist doch einfach, nein. Oh, das ist gemein.
Ja, ich habe den Fall so ein bisschen gekannt, den Anfang zumindest, mit dem Amoklauf und so. Und als ich das gelesen habe, bin ich so geschockt. Ich so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass das auch noch passiert und dass das auch öffentlich ist und alles. Aber ja, voll. Also ich finde es auch logisch. Ich wollte es einfach erzählen, weil ich es mega spannend finde. Aber es ist natürlich schon traurig, weil er ja eigentlich sein Zeugs abgesessen hat und mir da niemandem wünscht.
Ja.
Ich bin mir bei dieser Tat zuerst irgendwie nicht sicher gewesen, als weil ich die bezeichnen muss, Attentat oder Amoklauf, weil mir Begrifflichkeiten nicht 100% klar gewesen sind. Wir haben ganz am Anfang von unserem Podcast, also in der Folge 1, schon mal ein Attentat besprochen. Und ich glaube, anhand von diesen zwei Fällen, also Folge 1 und die heutige Folge, kann man den Unterschied ganz gut beschreiben. Attentat von Zug 2001 war ein Attentat, weil es dort um eine politisch oder ideologisch motivierte Tat gegangen ist. Bei den Personen, die bei einem Attentat darunter kommen, sind meistens Leute vom öffentlichen Leben, wo aber nicht die Personen an sich das Problem sind, wieso das Opfer werden, sondern die Organisation oder Partei oder Religion, wo sie angehören. Ein Amoklauf ist, wenn mehrere Menschen absichtlich getötet werden, aber es müssen keine berühmten Leute sein, also keine Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Da geht es eher darum, dass der Täter, der Amok läuft, meistens psychische Probleme hat. Der Begriff Amok bedeutet hässig oder rasend. Und der Fall heute war ja weder politisch noch ideologisch prägend gewesen, und sie sind auch keine Leute gewesen von der Öffentlichkeit. Der Täter hat psychische Probleme gehabt und er hat die Tat begangen, weil er plötzlich rasend war und hat darum mehrere Leute umgebracht. Darum ist das Ganze als Amoklauf zu bezeichnen. Was bei den beiden Wörtern aber gleich ist, ist, dass bei diesen Taten drei oder mehrere Leute ums Leben kommen. Darum kann man das Ganze auch als Massenmord bezeichnen. Auf was ich auch noch schnell eingehen will, in Amerika sind Amokläufe viel, viel häufiger wie hier in der Schweiz. Und das nicht einfach, weil die Amerikaner irgendwie schneller hässig sind oder mehr psychische Krankheiten haben. Es ist hauptsächlich auf das Waffengesetz zurückzuführen. In Amerika ist das Waffengesetz Sache der Bundesstaaten. Also es ist in jedem Bundesstaat ein bisschen anders. Aber generell sehr locker. Am lockersten ist das Gesetz in Texas. Dort kann man schon ab 18 Pistolen, Revolver oder Gewehr legal bei einem Händler kaufen. Vor 18 dürfen sie keine Waffen kaufen, aber von einer Privatperson auslehnen und mit sich tragen in der Öffentlichkeit als Selbstverteidigung oder für die Jagd. Die über 21-Jährigen dürfen alle Waffen kaufen und dürfen die auch mit sich tragen in der Öffentlichkeit, wenn sie ein sauberes Vorstrafenregister haben. Und da ohne Waffenschein. Auch hier in der Schweiz ist das Waffengesetz eher liberal. Wir sehen ja auch hier in der Schweiz irgendwie fast jede Woche mal irgendwelche Militärler mit ihren Waffen umeinander spazieren, zumindest in der Stadt oder auf dem Bahnhof oder im Laden oder keine Ahnung wo. Aber da ist es so, dass es viel genauer dokumentiert ist, wer welche Waffe hat, und man braucht für alles irgendeine Bewilligung, einen Waffenschein oder man muss die Waffe zumindest gemolden haben. Auch da darf man keine Vorstrafe haben und erst ab 18 eine Waffe erwerben. Ein essentieller Unterschied ist aber das Tragen der Waffe in der Öffentlichkeit. Da braucht man in der Schweiz nämlich eine zusätzliche Bewilligung. Man muss es glaubhaft machen können, dass es wirklich nötig ist, als Schutz für sich selber oder eine dritte Person da bei sich zu tragen, und man muss eine Prüfung bestehen. Das macht die Hürde natürlich um einiges höher, dass man die Waffe in der Öffentlichkeit umeinander tragen will. Und auch bei der Aufbewahrung der Waffen muss man in der Schweiz mega aufpassen. Es muss nämlich gewährleistet sein, dass keine unberechtigte dritte Personen die Waffe einfach nehmen können. Es ist zwar nicht Pflicht, aber am besten tut man seine Waffe in einem Waffenschrank oder so aufbewahren, wo man abschliessen kann. Bei grösseren Waffen muss man auch zwingend die Munition an einem anderen Ort lagern, wie die Waffe an sich. Und bei den Militärler ist es so, dass sie die Waffen zwar heim nicht dürfen, die Munition aber nicht. Und wegen all diesen kleinen Vorschriften, die wir hier in der Schweiz haben, hat es verhältnismäßig weniger Amokläufe wie in den USA.
Das Schöne finde ich in der Schweiz auch noch, wenn man eine Waffe besitzen will, oder ja, sich eine Waffe kaufen will, dann braucht man einen Grund dafür. Und das kann zum Beispiel sein, dass man irgendwie in einem Schiessverein ist, dass man berufswegen eine Waffe braucht, wie zum Beispiel JägerInnen. Und das zieht einfach automatisch schon mit sich, dass man weiss, wie man mit einer Waffe umgehen muss. Und klar, natürlich kann sich jeder für irgendeinen Schiessverein anmelden und so. Aber dennoch lernt man dort den Umgang mit Waffen, und ich glaube, es passiert dementsprechend weniger Unfälle. Ich glaube, wir können das immer so ein bisschen mit über, wenn so ein Amoklauf passiert in den USA, dann kommt nachher immer die Diskussion hinterher, warum haben wir so ein lockeres Waffengesetz. Und dann heisst es immer so, ja, die Amokläufe, die können nur passieren, weil wir so ein lockeres Waffengesetz haben. Und dann kommen die anderen, aber ich brauche Waffen, um mich zu verteidigen. Ja, vor was musst du dich denn verteidigen? Ja, vor Leuten, die eine Waffe haben. Und ich glaube, das ist so ein Teufelskreis, der mega schwierig ist aufzuheben. Und irgendwie verstehe ich auch beide Seiten, weil man einfach im Moment darf dort eine Waffe haben, haben alles Gefühl, sie sagen sicher mit einer Waffe. Wenn man aber auch denkt, wie viel Unfälle passieren in den USA mit Waffen, wo zum Beispiel ein Kind eine Waffe in die Hände bekommt oder so, da finde ich das mega tragisch und da finde ich, mein Gott, es funktioniert in anderen Ländern auch, welche die Waffen verboten. Ich bin sowieso, ich bin Schisser. Wenn mein Bruder mit seiner Militärwaffe heimgekommen ist und die vorne, ich meine, ich weiss, er hat keine Munition drin und die ist nicht geladen und alles, aber dann liegt die dort bei meinen Eltern, so beim Eingang, und du kommst rein, weiss auch nicht, und ich habe einfach Angst vor diesen Dingern und ich kann es nicht erklären, aber ich habe einfach Angst vor denen, weil ich einfach weiss, was halt kann passieren und ich kann nicht damit umgehen, darum ja, ich lenke so eine nicht an, ich lenke gar keine Waffen an.
Ja, ich bin mal geschossen früher ein paar Mal, aber nur Luftgewehr, also das ist nicht so krass, aber bei uns im Haushalt hat es auch zwei Waffen, die sind aber in so einem Schrank, darum alles gut, aber ja, ich verstehe es, ich weiss genau, was du meinst. Einmal in der WG bei mir ist auch mein Mitbewohner heimgekommen mit seiner Waffe vom Militär und immer so denkt, oh mein Gott, es steht einfach dort. Weißt du, mit dem könntest du irgendwas anstellen, aber ja, er hat ja keine Munition, aber wenn er hätte, dann wäre es so, oh mein Gott, ja.
Ja, ich glaube, wir können einfach irgendwie zusammenfassen, dass Waffen schlussendlich scheisse sind, weil für was sind sie da, für jemanden zu verletzen oder umzubringen sogar, und ja, das wollen wir alle nicht.
Ja.
Darum sind lieb miteinander.
True Crime Tipps.
Gut, für den heutigen True Crime Tipp, wir haben schon ein bisschen vorgegriffen, vor etwa 10 Tagen oder so. Aber ich werde euch rückwirkend zum letzten Fall, den wir gemacht haben, das mal einen Podcast empfehlen, und zwar Money Matters von der Miss Finance. Sie hat nämlich zum Thema häusliche Gewalt eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es eigentlich darum geht, was Geld mit toxischen Beziehungen und halt eben häuslicher Gewalt zu tun hat. Ich finde den Podcast sehr interessant und mega empfehlenswert für alle, die sich noch ein mehr in das Thema häusliche Gewalt eindingsen. Wir haben ganz kurz das Thema Geld angeschnitten, aber halt nicht so gross. Und dort kommt der wie noch eine Ergänzung über. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, geht go voten für uns.
Yes.
Und geht auf unsere Webseite, unser Merch mal anschauen und bestellen natürlich.
Ganz viel Freude herrscht bei uns.
Ja. Ja, in dem Fall hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.